Und ich glaube, in der Finanzberatung, wo ja die Entscheidungen auf Jahrzehnte getroffen werden, ist es umso wichtiger zu wissen, was kostet mich denn eine gescheite Beratung?
Herzlich willkommen im Sparheldin-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Hey du treuer Zuhörer! Ich freue mich riesig, dir heute das neue Format Brancheninsights im Sparhelden-Podcast zu präsentieren. Neben den bekannten Geldgesprächen mit anderen Investoren werfen wir in diesem Episodenformat einen Blick hinter die Kulissen der Finanzbranche. Ich spreche mit Branchenpersönlichkeiten, die einen exklusiven Einblick geben und Insiderwissen teilen, damit du finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehst und gute Finanzentscheidungen für dich treffen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast dabei, und zwar Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand des Versicherers LV 1871. Die LV 1871 ist spezialisiert auf innovative Konzepte für Lebens- und Rentenversicherungen und um die Etablierung und den Ausbau der Honorarberatung im deutschen Markt zu fördern, hat die LV 1871 die Coaching-Plattform für moderne Finanzberatung CoachMe Netto aufgebaut. Um die Honorarberatung und ihre Entwicklung soll es auch in der heutigen Folge gehen. Hallo lieber Hermann, schön, dass du heute im Sparhelden-Podcast dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir in das Thema Honorarberatung aus Sicht eines Versicherers einsteigen und du uns am Ende des Podcasts verrätst, wie du für die Rente vorsorgst und dein Geld investierst, würde mich als erstes ja mal interessieren, was dich in die Versicherungsbranche geführt hat und mit welcher Mission du als Vorstandsmitglied der LV 1871 unterwegs bist.
Ja, danke für die Frage. Das ist ganz einfach gewesen. Ich habe immer schon eine positive Einstellung zu Geld, zu Sparen und zu diesen Finanzthemen gehabt, weil meine Mutter 45 Jahre in der Sparkasse gearbeitet hat und mein Vater 30 Jahre bei einer Versicherung nebenberuflich tätig war. Und daher war das für mich immer positiv besetzt. Und wie nach dem Studium eine Stelle in diesem Bereich frei war, habe ich mich beworben, bin so in die Branche gestolpert. Und mein Vater hat zwar gemeint, mach mal was ganz anderes wie ich, aber wie es halt so ist mit Söhnen, machen dann halt oft das Gleiche. Und insofern habe ich die Entscheidung getroffen, nie bereut und glücklich in der Branche auch gelandet zu sein.
Sehr schön, ja. Ist bei mir tatsächlich auch so mit diesem Bezug durch meinen Vater zur Branche, aber ich hatte so das Gefühl, ich will da nicht unbedingt rein. Ich bin auch dann zumindest erst in die Bank gegangen, bevor ich dann auch durchaus in die Versicherungsbranche geraten bin. Aber hat man ja auch schöne Berührungspunkte und auch direkten Ansprechpartner in der Familie, mit dem man sich austauschen kann, wenn man dann seinen Weg da anfängt, finde ich spannend. Jetzt hast du ja schon viele verschiedene auch Vorstandspositionen in der Versicherungsbranche eingenommen. Jetzt bist du eben bei der LV 1871. Was ist da so deine Mission? Was willst du dort bewegen? Oder woran arbeitest du jetzt auch schon, seitdem du dort den Vorstandssitz innehast?
Also was mich angezogen hat, war die Unternehmensgröße und die Unternehmensrechtsform. Also dass mir hier keiner Geld aus dem System nimmt, dass die Kunden per Definition Mitglieder sind, dass wir sehr langfristig ausgerichtet sein dürfen aufgrund dieser Einstellung schon. Das hat mir im Konzernleben gefehlt. Ich habe ja viel in Konzernen auch gearbeitet und war weltweit unterwegs und habe viele Geschäftsmodelle gesehen. Aber was mich immer gestört hat, war die Perspektive auf den Kunden, die immer kurzfristig war. Und ich habe auch einmal zu meinem Aufsichtsrat gesagt, was interessiert mich der nächste Quartalsgewinn, wenn ich so alt wäre wie meine Oma, habt ihr mich auf der Bilanz bis 2056. Und genau so müssen wir hier denken. Wenn ein Kunde sich entschließt, bei uns einen Vertrag abzuschließen, dann ist er einfach bis vielleicht sogar bis zum Tod bei uns, bezieht die Rente oder was auch immer. Und das sind in der Regel Jahrzehnte.
Ja, absolut. Also gerade auch ja mit eben der Spezialisierung auf den Lebensversicherungs-, den Rentenversicherungsbereich, wo der Kunde ja wirklich am bestenfalls langfristig auch begleitet wird in den verschiedensten Lebensphasen und die Versicherungen und Finanzen eben mit ihm gemeinsam wachsen.
Ja, genau. Und wir haben ja auch eine Demografieentwicklung, die für uns spricht in Wirklichkeit, weil immer mehr wollen alleine sein oder sind Singles, auch im Alter. Viele leben dann in Städten und da braucht man halt eine stabile Finanzgebarung, weil sonst hat man das Phänomen, ich bin noch da, aber mein Geld ist schon weg, Effekt. Ne?
Ja,
dann wird es gruselig und dafür bereiten wir unsere Mitglieder oder Kunden einfach vor.
Ja, das ist echt ja, toll zu sehen. Und ja, wie ich ja gerade auch schon in der Anmoderation eben das Thema hier für heute anmoderiert habe, Honorarberatung hat sich ja bisher trotz so ja vieler Bestrebungen der Verbraucherschützer in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt. Woran liegt das aus deiner Sicht? Welche Gründe siehst du da?
Also ich glaube, dass der Markt Versicherung insgesamt einer ist, der nicht der dynamischste ist. Wir haben auch vom Ruf her immer wieder damit zu kämpfen, dass unsere Kundinnen und Kunden den Mehrwert einer Versicherung sehen, weil oft wir so angeprangert werden, wenn es darauf ankommt, leisten die eh nicht und sowas. Ja, deswegen ist mir ganz wichtig, aufgrund auch der Rechtsform und der Gestaltungsmöglichkeiten, die wir hier haben, uns zu unserer Absicherung zu stehen und auch die Sparziele unserer Kunden zu erreichen. Und das ist einfach ein sehr, 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 sehr schönes Momentum und daher glaube ich, dass man über das Thema Honorarberatung und Qualifizierung in der Beratung noch zu wenig Aufklärung betrieben hat und zu wenig gesprochen hat in der Branche.
Ja, absolut. Das Stichwort Aufklärung, was du gerade gesagt hast, also einmal so die Innenkommunikation innerhalb der Branche, aber ja auch die finanzielle Aufklärung, ist ja leider in Schulen, in Universitäten, selbst wenn man BWL studiert hat, gar nicht so richtig existent. Und da gerade, finde ich, ist die Honorarberatung so ein schöner Beratungsansatz, der da endlich mal anpacken kann und wirklich dort eben finanziell auch Aufklärung eben vorantreiben kann. Wie siehst du das?
Ganz genauso. Die Frage ist halt, wofür wollen denn wir Kundinnen und Kunden Geld ausgeben? Und wenn ich heute mir die Welt so anschaue, dann ist die Empfehlungskette über Peer-to-Peer wichtiger wie die Obrigkeit. Also was mein Arzt, meine Religion oder der Staat sagt, wird immer unwichtiger. Und was wichtig ist, ist, wie sind die Menschen, die so sind wie ich drauf? Und was geben die mir mit? Und was sagen meine Freunde? Und das, das glaube ich, ist einfach entscheidend. Ja, heute geworden.
Absolut. Du sagst ja auch, dass du sehr stark eben da schon geprägt wurdest, auch durch deine Eltern. Was hast du damals so von deinem Elternhaus mitgenommen in der Prägung rund um das Thema Geld? Und ja, wie hat sich das auf deine Entwicklung ausgewirkt und dein Umgang mit Geld auch?
Also ich glaube tatsächlich, ich wollte schon in der Schule lieber Klassenkassier sein als Klassensprecher, habe ich auch gemacht. Also ich mag den Umgang mit Geld. Ich brauche da auch für mich sehr viel Sicherheit. Und ich bin schon so ein bisschen von der Mentalität so ein Sparefroh. Also ich brauche schon sehr viel Sicherheit. Ich gebe das auch nicht aus und daher habe ich mich auch immer so ein bisschen reich gefühlt. Also wenn man weniger ausgibt, wie man einnimmt, dann ist das einfach ein schönes Gefühl für mich, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aber das ist ja auch der einfachste Grundsatz zum Vermögensaufbau, den ich auch ganz häufig nach außen auf meinen Kanälen eben spiele. Einfach weniger ausgeben, als man eben einnimmt. So wird man dann irgendwann vermögend. Klingt so einfach, ist ja dann in der Umsetzung aber doch nicht ganz so einfach, wenn man nicht so ein Sparergehen hat.
Ja, dafür ist auch die Welt zu reizvoll geworden. Also die Kurzfristigkeit von allen Entscheidungen ist schon permanent da. Man kann online shoppen, man wird überall angetitscht. Ja, es ist schon schwer, sich da auch zu disziplinieren. Und dennoch ist es notwendig, weil auch der Staat suggeriert uns ja, die Renten sind sicher. Und das sind sie definitiv nicht, wenn man mal die demografische Entwicklung anschaut. Wenn die Babyboomer in 15 Jahren von jetzt in Rente gehen, dann gibt es einfach 8 Millionen mehr Pensionisten. Das ist ungefähr doppelt so viel wie heute und 7 Millionen weniger Erwerbstätige. Und dass das schief geht, glaube ich, ist einfach nachzuvollziehen.
Ja, es ist, glaube ich, mittlerweile bei vielen angekommen, aber die Dimensionen sind noch nicht greifbar. Und viele können sich ja auch nicht vorstellen, wie viel Vermögen tatsächlich gebraucht wird im Rentenalter, wie viel ich da sparen muss und warum es durchaus sinnvoll ist, da mal drüber nachzudenken, heute sicherlich auch noch immer zu leben, aber auch an die Zukunft zu denken und da so das richtige Maß zu finden. Wie glaubst du, kann genau da bei dieser Herausforderung die Honorarberatung eben noch unterstützen?
Also ich glaube, dass die Kunden, so wie vorher dieses Peer-to-Peer, der Peer-to-Peer-Ansatz, der hält es nicht mehr aus, wenn man mit ihm nicht ehrlich umgeht oder mit ihr. Und daher führt dieses Transparenzbestreben von der Nachfrageseite daher dazu, dass man einfach offenlegen muss, was ist denn da drinnen, was kaufe ich, was sichere ich ab, wo gehen meine Sparbeiträge hin. Und das ist für viele Berater insbesondere, glaube ich, eine größere Hürde als die des Kunden und der Kundin. Weil wenn man das erklärt, dann gibt es nachher auch keinen Stress. Und jeder, der auch mal einen Steuerberater braucht oder mal einen Rechtsanwalt, der weiß, dass das was kostet. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man es vorher einschätzen kann. Und ich glaube, in der Finanzberatung, wo ja die Entscheidungen auf Jahrzehnte getroffen werden, ist es umso wichtiger zu wissen, was kostet mich denn eine gescheite Beratung. Und wenn das einmal abgesteckt ist, dann werden die Kunden und Kundinnen das auch bezahlen wollen und auch können, weil sie einfach wissen, okay, da geht es ja nicht um eine Entscheidung heute, sondern da geht es um eine Begleitung über viele, viele Jahre und auch Lebenssituationen hinweg, die man dann immer wieder neu bewerten und einordnen muss.
Ja.
Kinder, ja. Rentenphasen, versorgungspflichtige Eltern, was es auch immer ist.
Also da höre ich so zwei Aspekte raus. Eben einmal das Thema durch die größere Transparenz, die wir in der Honorarberatung haben, auch den Mehrwert der Leistung, eben der Beratungsleistung noch deutlicher zu machen und eben auch dieses Thema, den Kunden dabei zu begleiten, seine Sparziele zu verwirklichen, damit er eben das Leben auch führen kann, was er sich vorstellt.
Ja, genau.
Wie schätzt du da die Entwicklung in Zukunft ein? Gerade jetzt durch die neue Bundesregierung ist ja auch wieder ein Stück weit das Thema Honorarberatung oder Provisionsberatung, Provisionsverbot viel diskutiert worden in den letzten Wochen und wird sich, auch wenn das Provisionsverbot erstmal wieder vom Tisch ist, wird uns das aber sicherlich auch weiterhin jetzt auch mit der neuen Regierung begleiten. Wie schätzt du da so die weiteren Entwicklungen ein? Was braucht es auch, dass ja der Mehrwert der Honorarberatung noch mehr angenommen wird, auch von den Kunden?
Meiner Meinung nach braucht es ein größeres Umdenken noch auf der Anbieterseite, dass sich der Berater heute traut, seinem Kunden zu sagen, dass das, was er macht, eine Wertigkeit hat. Weil das ist man beim Versicherungsprodukt nicht gewohnt. Der Ruf ist nicht so wie jetzt des Steuerberaters oder des Rechtsanwalts, auch wenn die Entscheidungen aus meiner Sicht genauso richtig und wichtig sind. Aber da gibt es noch eine große Hürde, das anzusprechen. Und daher tut man so weiter wie die letzten 100, wir sind jetzt 150 Jahre alt geworden, die letzten 150 Jahre. Und das, glaube ich, ist aber nicht der Weg. Ne? Sondern entweder braucht es ein Anschubsen von außen, Europa oder eben Bundesregierung, die Wahl, die du ansprichst, dann kann es mal sein, dass man dann richtig einen raushaut und sagt, jetzt ist aber Schluss mit normaler Provisionsberatung, jetzt gibt es noch mehr Honorar, weil ihr hattet jetzt lange genug Zeit, das anders einzustellen. Ne? Dann kann es den Verbraucherschützern oder der Regierung oder wem auch immer halt missfallen und dann ist es halt so. Und Veränderungen passieren normalerweise nur in Krisen und die haben wir nicht. Ne? Und auch der Berater nicht und auch der Kunde nicht. Aber über so Aufklärungsformate, die wir jetzt besprechen, glaube ich schon, dass das Kundeninteresse aus Nachfragesicht wichtiger wird. Und dann muss, wer auch immer der Berater dann ist, die Honorarberatung so quasi können und erklären können. Und das ist genau der Grund, warum wir uns hier so sehr engagieren, weil ich es extrem für zukunftsfähig halte. Und ich möchte es weit, bevor jetzt der Gesetzgeber uns hier in Schranken verweist, geklärt haben und unseren Geschäftspartnern draußen helfen, in dieses neue Themenfeld, in dieses spannende, transparente Themenfeld einzutauchen.
Ja, es ist ja auch immer besser, proaktiv sich da aufzustellen. Und wie sagt man immer, also man soll sein Haus decken, wenn es noch nicht regnet, bei Sonnenschein, als wenn man reagieren muss, wenn dann vom Gesetzgeber eben ja ein Provisionsverbot tatsächlich ausgesprochen wird. Wie schätzt du das ein? Also Glaubst du, wir können in der Finanzbranche diese proaktive Entwicklung tatsächlich durchsetzen oder braucht es ein Provisionsverbot, um das so mit dem Hammer durchzusetzen?
Nein, ich glaube nicht. Also wie gesagt, die Branche ist sehr bewahrend. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vermittler-Couleurs. Wir arbeiten ja ausschließlich mit Maklern, der ja rechtlich schon im Lager des Kunden steht. Und das finde ich auch genau richtig. Also ich würde als Kunde oder Kundin immer auf einen Makler zugehen und nicht auf einen Ausschließlichkeitsvermittler eines wie immer gearteten Anbieters, weil ich dort einfach schon allein aufgrund der Rechtslage die Objektivität und die Freiheit habe, das Beste aus dem Markt zu bekommen und nicht das, was der halt verkaufen muss. Ne? Und genau der Bereich wird auch der sein, der am innovativsten ist. Also wir nehmen schon wahr, dass es ein sehr, sehr hohes Interesse gibt an Honorarberatung. Wie gesagt, viele haben halt die Sorge, verkraften das meine Kunden oder wollen das meine Kunden und Kundinnen auch und akzeptieren die mich dann so. Weil wenn ich jetzt über Geld spreche und dann sage, was ich verdiene, dann ist das auch in unserer deutschen Kultur überhaupt nicht verankert. Über Geld spricht man nicht. Und das so ein bisschen ist die Gemengelage hier auch zu beurteilen.
Das stimmt. Aber da so von beiden Seiten tatsächlich ja, Sensibilität für dieses Thema eben zu haben und mit der Honorarberatung eben diese Alternative anzubieten. Und das kann ja eben auch nur, wie du es gerade auch gesagt hast, der Makler oder aber auch eben der Honorarberater, andere Vertriebswege sind ja gar nicht in der Lage, so frei da jetzt zu entscheiden, wie sie eben ihre Vergütung auswählen.
Ja, genau. Und wenn wir beide dazu beitragen können und die Kunden und Kundinnen, die heute zuhören, sind wachgerüttelt und sagen dann zu ihrem Berater, du, hör mal, ich möchte wissen, was du verdienst, weil ich möchte das Thema Erben und Schenken, versorgungspflichtige Eltern, ich möchte mein finanzielles Leben planen mit dir, aber ich möchte einfach wissen, was du dafür bekommst. Dann entsteht darüber mal eine kurze Diskussion, aber dann ist auch wieder gut, weil entweder es ist es wert und man sagt, ja, okay, das ist zwar viel, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, ich sehe es schon, es ist auch viel Arbeit. Oder eben aber, man sagt, nee, das ist es mir nicht wert, aber dann ist es auch besser, als man verschleiert es und kommt hinterher drauf, ne, nach 10 Jahren oder so. Das ist viel schlechter, das ist nicht vertrauensbildend. Und daher ist das genau unser Anspruch, dass wir von vornherein sehr transparent, sehr offen mit dem Thema umgehen, auch Argumente finden, die uns alle im selben Boot sitzen lassen, um einfach die Finanzgebarung der Zukunft zu regeln. Und das ist doch das Wichtigste für mich.
Ja, also da sprichst du mir auch aus meinem Herzen. Es fällt einem nach hinten raus irgendwann auf die Füße, wenn man da irgendwelche Dinge eben nicht zur Sprache bringt. Und das ist ja auch in allen Lebensbereichen so. Also Finanzberatung in der Beziehung, wenn ich da Dinge für mich behalte. Und gerade bei diesem wirklich wichtigen Thema Finanzen, wo man ja auch ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis zu seinem Berater hat, finde ich diesen Transparenzanspruch eben sehr, sehr wichtig und glaube auch, dass die Menschen bereit sind, das eben auch dann die Zahlungen zu leisten für einen guten Berater, der den nach hinten raus im Leben eben Träume verwirklicht und auch eben dafür sorgt, dass tatsächlich ich im Ruhestand eben auch gut aufgestellt bin.
Genau, und ich habe ja auch ab und an mal Gespräche mit Politikern und Politikerinnen geführt zu dem Thema, die dann auch kamen und sagen, ja, da müssen wir halt die Provisionen begrenzen. Da sage ich, wie was, wenn wir über Jahrzehnte eine Beratung gewährleisten, ist es dann wichtig, dass die Beratung möglichst günstig ist oder möglichst gut? Also, gib mal ein Beispiel, ja, wenn ich heute einen Blödsinn baue oder meine Frau und wir müssen uns halt irgendwie scheiden lassen, hole ich mir dann einen möglichst günstigen Anwalt oder den besten? Und genauso muss man es doch sehen.
Ja. Woran erkennt so ein Kunde denn jetzt aus deiner Sicht so einen guten Finanzberater? Was, wie kann er dem so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wenn man da in so einem Erstgespräch das erste Mal mit einem Berater in Kontakt kommt?
Also das ist echt eine sehr gute Frage. Also ich mache ja in allen Lebensbereichen mittlerweile mich selber mal im Netz schlau. Also was gibt er so von sich? Hat er Rezensionen? Hat er überhaupt eine gescheite Homepage? Wie ist der aufgestellt? Ne? Mhm. Neben dem Vertrauensanker, den man sowieso zu den Menschen haben muss. Aber wenn wir jetzt unser Thema hernehmen, dann finde ich das genau richtig, da mal zu fragen, du sag mal, was kostet denn eigentlich die Beratung, die du mir gibst? Und wie rechtfertigst du einen wie immer gearteten Preis, Honorar oder was auch immer? Und ein selbstbewusster Berater, der muss dem Kunden erklären können, welchen Mehrwert bringt er ihm. Und wenn der Kunde dann entscheidet, oh, das habe ich nicht gedacht, 1500 Euro, whatever, das ist mir nicht wert, ja, dann mach's, wenn du glaubst, du kriegst es woanders besser, günstiger oder für dich so, dass das passgenauer ist. Aber dann weiß der Berater auch, okay, ist gar nicht mein Kunde.
Ja, absolut. Das ist auch eine wichtige, aus Beratungssicht, wenn jetzt der ein oder andere auch Makler hier heute mit reinhört, die Frage, wer ist denn überhaupt mein Zielkunde und mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten? Weil ich finde immer dieses Matchmaking, erst wenn das von beiden Seiten aus passt, ist es auch möglich, dass man wirklich über 10, 20, 30, 40 Jahre da miteinander zusammenarbeitet in diesem wichtigen Themengebiet, wenn es ums Geld geht.
Ja, genau. Und da merkt man auch, glaube ich, relativ schnell als Kunde oder Kundin, will mir der da irgendwas aufschwatzen, wo wir ja gerne den Ruf haben in der Versicherungsbranche. Der kommt jetzt, wenn der vorbeikam, verkauft er mir irgendein Produkt, ne? Oder kommt er und sagt, darf ich mal deine Lebenssituation analysieren? Was hast du noch so vor? Oder wie geht's dir im Job? Glaubst du, dass du den 30 Jahre haben wirst? Oder denkst du vielleicht auch anders in gebrochenen Lebensdauern? Und wie ist die Familienplanung und so weiter und so fort? Wirst du mal was erben oder hättest gern ein Häuschen? All das kann man ja wunderbar hernehmen, um einmal abzuklopfen. Passt man zueinander und dann merkt man schon an den Fragen, wie das steuerlich ist. Oder erben und schenken weiß doch keiner. Du hast die Bildung da angesprochen. Ich glaube, da gibt es viel Aufholbedarf und Informationsbedarf und der muss befriedigt werden. Wenn ich da einsteige mit einem Produkt, ja, hast schon mal drüber nachgedacht, eine Lebensversicherung abzuschließen, ja, das ist langweilig, ne? Das will keiner mehr heute.
Ja, ja.
Aber über sein Leben sprechen, das kann man doch. Und wenn das dann Geld kostet, dann muss halt jeder entscheiden, ist es mir das wert, nach der ersten halben Stunde, ja oder nein, oder eben, wohin geht die Reise?
Aber eben da auch wieder die Alternativen zu kennen, was heute sicherlich einfach noch nicht der Fall ist, dass viele Kunden einfach gar nicht wissen, dass es diese alternative Honorarberatung gibt und dass es eben auch noch von den Beratern eben deutlich mehr angeboten werden muss, denn die Honorarberater und auch die Makler, die ja heute auf Honorarbasis beraten, ja doch noch eher als Exoten unterwegs sind, so kann man das ja noch bezeichnen.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben auch die Erfahrung gemacht durch die Corona-Phase jetzt, dass viele sich selbst darum gekümmert haben. Und es gibt ganz, ganz einen großen Anstieg an Plattformgeschäft, wo jemand sagt, na, ich erkundige mal im Netz und mache mal einen ETF-Sparplan irgendwo auf. Ne? Dann habe ich es zwar kostengünstig, aber ich meine, dass viele Fragen da halt unbeantwortet bleiben. Und auch die ETF Blase ist ja ein bisschen zusammengebrochen mit der ganzen synthetischen Ausgestaltung der Produkte und so weiter. Also ich glaube auch im Detail ist es immer wichtig, jemanden zu fragen, der Spezialist ist.
Ja, gerade wenn es um langfristiges Anlagekonzept, die langfristige Strategie geht, die mir wirklich sichert, dass ich meine Ziele erreiche, meine großen Sparziele und dass ich eben dann auch einen sorgenfreien Ruhestand habe. Man kann sicherlich einfach so loslegen, mal so die ersten Erfahrungen an der Börse sammeln über die Neobroker und da unterstützen die natürlich auch mit ihren digitalen Angeboten. Aber wenn es wirklich um so eine ja, feste Anlagestrategie geht, die langfristig dafür sorgt, dass ich finanziell in jeder Lebensphase gut aufgestellt bin, kommt man auch aus meiner Sicht nicht an einem Finanzexperten drumherum, es sei denn, man möchte selbst eine Ausbildung eben jetzt hier wahrnehmen, aber das ist ja doch dann bei den meisten Kunden auch nicht der Fall. Jetzt ist ja so, dass tatsächlich in der Branche das Angebot aber an sogenannten Nettopolicen, Honorartarifen noch recht überschaubar ist. Ihr habt euch ja schon relativ früh eben da auf den Weg gemacht und bietet das ja auch schon mit einer größeren Produktpalette als andere Versicherer an. Was waren da eure Beweggründe, diesen Schritt zu gehen damals? Und wann habt ihr damit angefangen?
Also vor 4 Jahren, wie ich gekommen bin, war eines meiner großen Ziele, den Sparmarkt neu aufzurollen. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie weit wir da gekommen sind, wir machen heute mit Altersvorsorge mehr Geschäft als vor 4 Jahren noch insgesamt. Also es kommt an. Und 40% davon ist ohne Provision. Und es gibt keinen zweiten Versicherer, der so einen hohen Anteil hat. Und daher weiß ich auch, dass das ankommt beim Kunden und bei der Kundin, die das zu schätzen wissen, dass jemand so berät, nämlich so objektiv und so ehrlich am Anfang auch mit dem Thema umgeht. Ja? Und da fühle ich mich schon so ein bisschen, als Wegbereiter. Ich habe da unglaublichen intrinsischen Antrieb dahinter liegend und genauso geht es uns allen, die wir hier bei der 11871 wirken, weil wir alle so gestrickt sind. Also wir wollen das Thema voranbringen, weil wir wissen, dass es der richtige Ansatz ist und die in der Zukunft einfach ein sehr, sehr gutes, wenn es vielleicht ein zusätzliches Modell ist, dann soll es mir recht sein, aber ein sehr, sehr gutes Modell ist, um sehr transparent den Zahn der Zeit auch in der Beratung mit einem guten Akzent zu setzen.
Ja, es ist Wahnsinn, die Zahlen auch mal zu hören, dass tatsächlich man draußen am Markt sieht irgendwo, es wird noch nicht so angenommen, aber häufig wird dann ja gesagt, ja, die Kunden sind nicht bereit, das Geld dafür zu zahlen und du aber bei euch eben feststellen kannst, dass dem eben nicht so ist und das auch mit Zahlen widerlegen kannst, was wir jetzt schon besprochen haben, unterstreicht, dass eben diese Alternative noch gar nicht so sehr bekannt ist, dass der Kunde die Möglichkeit hat, eben auch hier über solche Tarife fürs Alter vorzusorgen.
Ja, genau.
Also da muss noch ganz viel mehr Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und deswegen also super, dass wir heute drüber sprechen und damit dann wieder so ein kleines Puzzlestück dazu beitragen. Jetzt würde mich ja auch mal interessieren und sicherlich auch die Zuhörer, wie du selbst für die Rente vorsorgst und dein Geld investierst. Denn darum geht es auch oft hier im Sparheldin-Podcast eben, wie investiert man sein Geld? Und ich gehe davon aus, dass du das nicht auf dem Sparbuch machst. Magst du da mal so ein bisschen die Eckdaten deiner Anlagestrategie teilen?
Ja, sehr gerne. Aber ich habe auch 3 Kinder, also so viel Geld ist gar nicht da. Aber ich orientiere mich an den klassischen Lehransätzen. Also dieses Liquiditätsertragssicherheitsdreieck, das muss erstmal geklärt sein. Wann brauche ich welches Geld und wofür? Und da schreibe ich mir von Jahr zu Jahr, mache ich mir da so ein bisschen einen Plan. Und dann mache ich mir so eine Anlagepyramide. Oben steht sowas wie Gold und Aktien selber kaufen, weil ich selber sehr affin dafür bin und mir das auch interessiert und auch Spaß macht. Aber das ist eigentlich, das muss man sehen wie ein Hobby. Weil man wird es nie so hinbringen wie ein Fondsmanager. Und ich komme auch jedes Mal wieder auf denselben Punkt. Eigentlich wäre es gescheiter gewesen, ich hätte einen Fonds gekauft oder mein Basisinvestment mit einem ETF abgesichert. Aber da ist man schon mitten in der Diskussion. Ist aktiv besser als passiv? Ne? Wer weiß das schon? Aber ich lasse die Strategien auch für mich gegeneinander laufen und schaue halt im Nachhinein, was war denn besser? Aber das meine ich mit dieser Anlagepyramide. Ne? Oben Goldaktien, dann ein bisschen Fonds, aktiv und passiv, drunter dann die breite Hauptsäule für mich, das ist die Lebensversicherung, habe ich auch, weil auch ich weiß ja keiner, wie alt man wird und was man alles so braucht. Steueraufschub habe ich dahinter, also das ist einfach ein Basisbaustein, ein sehr, sehr wichtiger Basisbaustein. Und dann habe ich auch eine eigengenutzte Immobilie. Ja, ich glaube, dass der Immobilienanteil insbesondere der Deutschen zu gering ist, im europäischen Vergleich erst recht. Also so gehe ich vor. Ich schaue mal an, was will ich erreichen, was habe ich und wo setze ich es wie drauf. Oben am wenigsten in der Anlagepyramide, unten am meisten. Also wenn man nur eins macht, dann muss einem halt bewusst sein, das ist eine sehr, sehr schiefe Lage seines Vermögensblickes. Also wenn ich alles in Aktien habe, ist es schlecht. Und wenn ich nur eine klassische Lebensversicherung habe, werde ich die Rentenlücke auch nicht schließen wahrscheinlich. Ne?
Ja. Also ich höre so raus bei dir, der Portfolio-Mix macht's, über alle Anlageklassen dort eben sein Geld zu streuen, um eben auch Risiken zu senken und auch so ein Stück weit eben dann im Nachgang zu reflektieren, was läuft gut, wovon mehr machen, wovon weniger machen, wenn man sich da gerade so ein bisschen noch rantastet ganz am Anfang.
Ja, genau. Und viele, insbesondere Deutsche oder in der Dachregion, naja, Schweizer nicht, aber Österreicher und Deutsche vor allem sind ja nicht sehr aktienaffin. Viele sagen ja, der böse Aktienmarkt, ne? Aktien sind schlecht.
Ja.
Und das ist so wie, ich gebe mal ein Beispiel, das ist so wie Motorsägen, ne? Die sind auch nicht böse, die sind nur gefährlich, ich muss halt wissen, was ich damit tue. Natürlich ist es ein spitzes Werkzeug und natürlich ist es eine Gefahr, wenn ich eine Aktie kaufe mit meinem einzigen Geld, das ich habe, dass das schief läuft. Aber wenn ich heute professionelle Altersvorsorge betreibe, über Jahrzehnte Zeit habe, dann kann ich doch breit streuen und am Kapitalmarkt mitpartizipieren. Weil Anleihen bringen nichts mehr, Sparbuch auch nicht. Die Banken verscheuchen sogar ihre Kunden. Also man muss sogar weg oder Sparzinsen zahlen. Gab es noch nie. Und was tue ich jetzt mit meinem Geld? Und da ist aus meiner Sicht Altersvorsorge prädestiniert, weil das ist breite Streuung, lange Laufzeit. Weil die meisten Kunden, die ich sehe, die in der Bank weg müssen und man fragt, wofür hast du denn alles, das alles gespart? Dann sagen die, naja, für später, fürs Alter. Ja, warum dann nicht in eine gescheite Altersvorsorge? Musst du nicht da enteignen lassen jetzt am Sparbuch? Das gibt's ja doch gar nicht. Und dafür tritt man an und da braucht es eine Beratung. Und da braucht es auch einen Berater, weil keiner kommt da selber so leicht raus und auch drauf, wie er das dann gestalten soll. Ne?
Und da schließt sich ja auch so ein Stück weit jetzt auch wieder der Kreis mit eurer Plattform Coach Minetto, worüber wir ja auch in Kontakt gekommen sind, weil ich ja eben hier auch mit involviert bin und das echt tolles Projekt finde, dort ja eben beide Seiten jetzt sowohl den Berater zum einen zu sensibilisieren über so eine Plattform und ihm Handwerkszeug an die Hand zu geben, um eben auch die Honorarberatung zu seinen Kunden zu bringen. Ja, und dann aber auch die Kundenseite, die eben auch die Bereitschaft da noch entwickeln darf, den Mehrwert der Honorarberatung zu sehen. Was ist da so in Planung, was so die Coach Me Netto Plattform angeht? Was können wir da im nächsten Jahr noch erwarten?
Also wir werden da ganz, ganz viele Inhalte draufstellen, sodass man sich umfassend informieren kann. Auch für unsere Geschäftspartner, die dann sagen, ich interessiere mich für das Thema, möchte es unabhängig bekommen, weil wir beispielsweise, wir können keine Honorarverträge ausstellen als Versicherung oder Tools zur Verfügung stellen, wie man Investments durchleuchtet oder Honorare inkassieren. Ne? Wie macht man denn das überhaupt jetzt rein technisch gesehen? Ne? Und da haben wir jetzt eine Kooperation auch mit der Honorarkonzept, weil die Honorarkonzept das besonders gut kann und die wiederum erklären dann auf der Plattform Coach Minetto, was sie denn tun, also das ergänzt sich dann perfekt und das dürfen auch andere Akteure sein. Also ganz egal, wer da aus dem Markt meint, er hätte zum Thema Honorar etwas zu sagen, der soll seine Inhalte da gerne auf der Honorarplattform Coach Minetto zur Verfügung stellen, sodass wir einfach eine Wissenscommunity aufbauen und unsere, das ist eh so schwierig, die Honorarberatung voranzubringen, aber dass wir das, was wir heute wissen, auch Verkaufsansätze, auch wie erkläre ich es meinem Kunden und der Kundin, dass wir das einmal zusammentragen und voneinander lernen, sodass das Thema einfach in der Wahrnehmung nach oben kommt und auch so quasi den Zahn der Zeit trifft und wächst.
Ja, damit sprichst du was Wichtiges an, auch gerade, wo du jetzt gesagt hast, sich dann den richtigen Anlagemix eigenständig als Laie zusammenzustellen. Da hapert es dann doch bei vielen und ich finde, das wird eben auch deutlich, wenn du jetzt gerade eben beschreibst, was ihr mit Coach Minetto noch vorhabt, dort wirklich dann auch den Beratern Tools, Verträge an die Hand zu geben, weil das ist für den Kunden oft gar nicht so transparent, was dafür eigentlich alles notwendig ist, um auch wirklich hier jetzt eine qualitativ hochwertige Beratung tatsächlich leisten zu können, angefangen bei der Beratungskompetenz, Investmentkompetenz in den verschiedensten Bereichen, aber auch alles, was so technisch und in der Abwicklung Beratungstools angeht, wo dann aber, finde ich, doch auch deutlich wird, dass so ein Berater da absolut einen Mehrwert für mich mit reinbringt, wenn ich jetzt eben hier meine langfristige Altersvorsorge und Anlagestrategie entwickeln möchte. Ich habe noch eine Frage und zwar, du sagtest ja auch gerade, du hast drei Kinder. Ich weiß gar nicht, wie alt sind die?
Die sind 6, 9 und 13.
Ah ja, okay. Ja, ich habe mir jetzt mal gedacht, so die so Anfang 20 sind, die fangen sich jetzt schon eher an, damit zu beschäftigen, wenn deine Kinder sich auch schon mit dem Thema Geld beschäftigen und wie sie ihr Taschengeld am besten anlegen, umso besser. Man kann ja nie früh genug anfangen. Was würdest du so den Anfang 20-jährigen jungen Menschen eben empfehlen, die so gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, das erste Gehalt verdienen, in finanzieller Sicht, wie sie da am besten mit ihrem Geld umgehen?
Ja, also ich glaube, es ist egal, ob man 20 ist, jünger oder älter. Meine Kinder haben das Glück, dass die Oma ihnen schon was reinlegt in so eine vorgebundene Lebensversicherung für später. Da glaube ich, dass das nie früh genug sein kann. Da hat nämlich jeder Spaß dran. Man hat eh keine Ahnung mehr, was man schenken soll. Jetzt kommt ja wieder Weihnachten und alle fragen, was können wir denn noch schenken? man hat einfach eh schon zu viel. Und wenn man dann einen Beitrag leistet, um zu sagen, ja, dann schaffe ich dir was für die Zukunft, Führerschein, erstes Auto, whatever, dann glaube ich, legt man schon mal den Grundstein. Und es hat sich auch gezeigt, dass so Fondssparpläne, ETFs und diese ganzen Trading-Dinge meistens nicht besonders nachhaltig bespart werden. Ne? Aber wenn man das so in den versicherungsförmigen Lösungen reingibt, dann hat man es auch irgendwie aus dem Kopf. Und das wäre auch gleichzeitig meine Empfehlung für so einen Start, dass man einfach sagt, ich habe ein Einkommen und davon tue ich mir einfach was weg. Ob das jetzt 10% sind oder 20, das muss jeder selber entscheiden. Aber was ich einfach wegnehme, um es einfach nicht zu verbrauchen. Aber so, dass ich ein schönes Leben habe. Also ich würde jedem 20-Jährigen empfehlen, mach dir ein cooles Leben, schau dir die Sachen an. Aber ich würde so rangehen, dass ich sage, ein Teil des Einkommens ist weg und ich würde natürlich auch schauen, was kommt denn aus der Familie noch daher. Wir sind ja eine Erbgeneration, wenn nichts kommt, soll es halt mehr sein. Ne? Wenn was kommt, kann ich es ein bisschen mit Einplanung, aber da sind wir jetzt schon mitten in so einer Beratung drinnen. Wäre spannend, auch für einen 20-Jährigen schon die richtigen Weichen zu stellen.
Also ich habe jetzt rausgehört, auf jeden Fall auch mal zu Weihnachten auf dem Wunschzettel und Geburtstag überdenken, ob ich mir hier tatsächlich so eine Zukunftsinvestition wünsche, statt eben hier weiter noch in den Konsum zu gehen, als Tipp auch. Genau. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die möchte ich natürlich auch gern dir stellen. Du darfst meine drei Fragen gleich ganz schnell und kurz beantworten. Bist du bereit, Hermann?
Oh, das ist spannend. Natürlich, leg los.
Geld ist für dich was?
Der falsche Maßstab für Glück.
Reich sein bedeutet für dich?
Unabhängigkeit in meinen Entscheidungen, was ich tun will.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich es gegen Freizeit tauschen.
Was würdest du so in deiner Freizeit machen?
Ach, alles Mögliche. Mehr Sport, mehr Camping, ja, mehr mit den Jungs rumtollen. Sowas in der Richtung. Gar nichts Besonderes. Also hat nichts mit Geld zu tun.
Ja, aber da sind wir beim Faktor Zeit, ja. Ne? Also Zeit von uns allen ist ja begrenzt. Und wenn ich mein Geld richtig einsetze, bekomme ich dadurch mehr Zeit im Leben eben für die Dinge, die mir wichtig sind tatsächlich.
Ja, das ist richtig.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für unser heutiges Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute mit dabei warst. Und ja, wünsche dir und auch der LV 1871 in deiner Rolle als Vorstandsmitglied da weiterhin viel Erfolg, den Wandel in der Branche da weiterhin mit voranzutreiben.
Ja, vielen Dank auch an dich. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, Hermann. Tschüss.
Tschüss.